Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor diese Woche und das ist Sky Ticket. Auf Sky gibt es ja richtig viele coole Serien zu sehen, unter anderem Four Blocks, Game of Thrones und Babylon Berlin. Eine sehr, sehr geile Serie, die in den 20er Jahren von Berlin spielt und ich habe das Gefühl, dass die 20er Jahre in Berlin, das meint mein Opa zumindest immer und der hat da noch nicht gelebt, aber er hat die Erzählung von seinem Vater, also von meinem Uropa, aufregender waren als die Zeit jetzt. Und das wird wahnsinnig geil in der Serie dargestellt. Also es geht natürlich um Prostitution, um Korruption, um Waffen, um Mord und einen, der da eine Ordnung reinbringen soll. Gereon Rath, das ist ein junger Kommissar, der nach Berlin versetzt wird und da Mordfälle aufklären soll in der Serie Babylon Berlin. Und an seiner Seite ist eine nicht ganz unattraktive Charlotte Ritter. Sie ist Stenotypistin und nicht nur das, sondern sie entwickelt sich immer mehr. Ich glaube, das wäre schon fast zu viel verraten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Serie, weil sie eine historische Komponente hat und weil sie all das hat, was eine geile Serie braucht. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Wir haben uns übrigens schon auf die Serie eingestellt. Wir haben so ein Krimi-Dinner gemacht. Das war mein erstes Krimi-Dinner.
Meins auch.
War ziemlich geil, ne? Mega also geil. Mit anderen Leuten. LeFloid war auch dabei und viele andere. Und wir haben die verschiedenen Charaktere der Serie eingenommen, um das nachzufühlen, wie sich das anfühlt. Ich war eine Frau und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das hat man gemerkt.
Und das Ganze ist auf dem YouTube-Kanal von Jaro zu sehen.
Und wenn ihr Sky Ticket mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf bit.ly/babylonfreundinnen Sky Ticket mal ausprobieren für 4,99 € im ersten Monat.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und die Folge soll heißen Die Furie.
Aha. Geht's um...
Und ich möchte das gleich, weil manche Feministinnen empfinden das als frauenfeindlich, wenn man sagt Die Furie, weil man das ein bisschen diskreditiert, wenn sich eine Frau so aufregt und in Rage gerät. Und der Furor möchte ich jetzt hier auch einführen. Oh.
Aber es wird irgendwie kraftvoller, der Furor, finde ich.
Der Furor als die Furie.
Ja.
Ich glaube aber auch, das sind die Frauen, die sich darüber aufregen, wenn ein Mann ihnen Orgasmus macht. Ah, fuck, er hat es geschafft.
Gibt es solche Frauen?
Gibt bestimmt Frauen, die wütend werden. Doch, es gibt Frauen, die wütend werden, wenn Männer ihnen Orgasmus machen, weil sie das ihnen nicht gönnen.
Um das Klischee nicht bedienen zu wollen, es gibt viel zu viele Frauen, die keinen Orgasmus kriegen von Männern.
Aber es gibt auch Frauen, die kriegen Orgasmen und werden dann wütend auf genau diese Männer, weil sie es eigentlich nicht von diesen Männern wollen. Weil sie es prinzipiell nicht.
Ach, generell nicht wollen.
Ja, nicht von Männern wollen.
Ach so. Orgasmus bekommen. Und sind das dann Frauen, die eher leicht zum Orgasmus kommen oder sind das welche, die schwer zum Orgasmus kommen und dann jemanden treffen? Verdammt, er hat es geschafft. Oder versuchen die es leicht?
Männer sind doch nicht so scheiße. Sind doch für was gut.
Das ist eine sehr wilde These, dass es Frauen gibt, die nicht wollen, wenn sie mit einem Mann schlafen, dass der sie zum Orgasmus bringt. Die würde ich gerne mal kennenlernen, diese Frau. Die soll sich bei uns mal melden.
Wenn du da draußen bist und dich gerade wütend selber befummelst, wenn du beim Onanieren ins Schwitzen gerätst, dann melde dich bitte. Oh, da muss ich wieder an den Wurstmann denken aus den letzten Folgen. Das ist einer, der beim Onanieren ins Schwitzen gerät.
Auf jeden Fall. Ah, du gerätst ja auch ins Schwitzen beim Onanieren. Hast du mal den Vorsatz gehabt, bei der Frau möchte ich nicht kommen? Also unabhängig davon, dass du nicht
kommen
möchtest.
Weil ich so wütend war auf sie?
Ja, oder
ich habe prinzipiell keinen Sex mit den Frauen. Wenn ich so wütend bin, dass ich keine Lust habe zu kommen, dann habe ich natürlich keinen Sex.
Nee, aber ich meine, dass du so arrogant in deinem Türmchen sitzt und sagst, so, nee, dir gönne ich das heute nicht.
Racker dich da mal schön ab.
Ich komme hier heute nicht. Nein.
Tatsächlich. Also manchmal denke ich mir, ja, ist ganz schön, dass sie sich abmüht. Mhm. Manche Frauen geben sich ja besonders viel Mühe.
Wenn sie merken, dass es nicht klappt.
Ja, und für die ist es irgendwie kein Sex, wenn der Mann nicht gekommen ist.
Ja.
Und ich frage mich immer, warum, weil es ist doch auch schön ohne Orgasmus.
Das ist auch sehr ermüdend dann, wenn man eine Freundin oder eine Frau hat.
Ja, und es wird nicht besser.
Nee, es wird definitiv. Irgendwann gibt es so einen Point of No Return.
Wo man merkt, es ist nur noch Anstrengung und Arbeit. Und die Frau rackert sich ab und wechselt die Stellung und du liegst einfach nur noch da und guckst dir das an. Du bist auch schon so richtig schlaff im Becken, so bildest gar keinen Widerstand mehr.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du das abbrichst? Wie machst du das? Bist du da eher der Höfliche oder Rabiate?
Ja, ich sag, bin eher der Höfliche, sag du, das war richtig scheiße. Nee, ich, es gibt einfach diesen Point of No Return, aber der kann auch dann wieder überwunden werden, habe ich herausgefunden, gerade in letzter Zeit.
Mhm.
Also bei mir gibt es so, wenn nach 15 Minuten oder 20 Minuten, wenn ich da nicht gekommen bin, und das ist meistens der Fall, dann wird es recht schwierig. Also dann wird es eine richtige Anstrengung. Aber wenn ich dann wieder langsamer werde von der Taktung, also dann geht es irgendwann wieder. Aber das braucht dann so 45, 50 Minuten, würde ich mal. Ich bin jetzt nicht mit der Uhr dabei, aber das sind gefühlte Zeiten. Und gefühlte Zeiten beim Sex sind ja.
Also ich sage, glaube ich, immer du so ganz abfällig, du, ich glaube, das hat keinen Sinn. Und dann schiebe ich die Frau runter und das Thema ist erst beendet.
Ich sage einfach, dass ich ganz große Orgasmusprobleme habe und dass das nichts mit ihr zu tun hat. Ja.
Ich glaube, da wird so der eine oder andere Ehrgeiz geweckt, wenn so ein Satz fällt.
Vielleicht ist er genau dafür auch gedacht.
Nichts mit mir?
Ich habe bis jetzt jeden Mann unter mir zum Kommen gebracht. Ich habe letztens einen Transmann getroffen und ich habe mich nicht getraut. Ich hätte gerne mal seinen Penis angefasst.
Was?
Ja, weil ich dachte mir, am Ende ist es ja ein Stück aus dem Unterarm bei ihm gewesen, zumindest. Ja. Und vorne die Klitoris rangenäht. Am Ende machst du so ein südafrikanisches Händeschütteln. Die geben sich ja, schütteln sich mit dem Unterarm die Hände. Und es ist eigentlich nicht mehr.
Also, dass sich Arm und Arm berühren am Ende.
Ja. Und natürlich hätte ich jetzt nicht auf der Klitoris vorne rumgerieben. Aber ich hätte einfach mal geguckt, wie fühlt sich das an. Einmal aufgeblasen und einmal ohne Luft. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, weil ich dachte, das
macht. Da war der nackt?
Nein, der war nicht nackt.
Der war angezogen.
Ja, und natürlich sagt man da nicht, du, kann ich mal deinen Penis sehen.
Sagt man da Penis, ja?
Natürlich. Das ist ein ganz normaler Penis dann. Und ich hätte es aber so gern gemacht, weil ich gedacht habe, einziger Nachteil ist, wenn du aus dem Unterarm das nimmst.
Oder kann man es auch aus dem Bein nehmen?
Geht, glaube ich, auch, aber man nimmt den Unterarm, weil die Haut relativ sensibel da ist.
Ja.
Und natürlich, wenn du das vom Bein nimmst, vom Oberschenkel oder so, oder von der Wade.
Also oder von der Hacke. Also.
A, ist das ein Muskel, der dir, glaube ich, mehr fehlen wird.
Ja.
Und B, ist der Lachs dann natürlich auch behaart ohne Ende.
Ja, ich frage mich nur, stimmt, ich frage mich nur, das Wort drittes Bein bekommt dann auf einmal eine ganz andere, wird dann auf einmal wahr. Stimmt, dann wachsen ja auf dem Penis wahrscheinlich die gleichen Haare, die auf dem, also bei dir wäre das ja nicht so ein Problem, aber wenn ich mir aus dem Unterarm was machen lassen würde.
Dann wäre das einfach ein behaarter kleiner Gorilla-Penis. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen da nicht. Bist du eigentlich ein Mensch, der in öffentlichen Toiletten die Dinge mit dem Fuß bedient oder mit der Hand? Es gibt eigentlich, da scheidet sich die Menschheit. Es gibt nur zwei Sorten. Also entweder bedienst du es mit dem Fuß oder mit der Hand.
Ich bediene es mit der Hand.
Wirklich, okay. Und bist du jemand, wenn du dir die Hände dann gewaschen hast, wartest du, bis irgendjemand kommt und so ganz beherzt in die Toiletten, also in die Türklinke greift, oder gehst du einfach so schön
plupp? Also es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Klo es ist. In Restaurants.
Raststätte, die nur aus Metall sind, wo der Trucker-Urin 20 Jahre durchgeflossen ist.
Ich würde gern sagen, dass ich da mit dem Fuß das öffne und auch warte, bis jemand kommt, aber
Ende kommt da niemand.
Wenn ich ehrlich bin, mache ich mir da oft nicht so Gedanken, sondern Tür auf, Tür zu. Also ich bin da ziemlich rabiat. Ich bin da erst, das gehört ja nicht her, sensibler geworden durch meine Tochter, die am Anfang auch mal an so einem Pissoir stand, weil ich mit ihr auf Toilette musste und sich mit beiden Händen in diesem Pissoir festgehalten hat und meinte, Papa, was ist das?
Und das ist ein Kopfspülbecken.
Genau. Und dann dachte ich, was es alles für dreckige Oberflächen gibt in Toiletten. Also auch dieses, dass man seine Toilette, also du hast schon recht, ne? Ich heb den Klodeckel mit der Hand hoch und dann lege ich danach, es ist alles sehr inkonsequent, was ich mache, lege ich danach dann aber die Toiletten
mit deinen keimigen Händen.
Nee, mit Klopapier aus den Sitz. Um dann danach meine Hände zu waschen und dann wieder den Türgriff anzufassen, der wahrscheinlich die meisten Keime hat. Um dann wieder
deine Kinder im Auto zu streicheln.
Ja, also die meisten Keime wird wahrscheinlich der Türgriff haben. Um dann, genau, die Verpackung aufzumachen und meinen Kindern was zu essen zu geben.
Auch so eine Wurst nach hinten. So ein Wiener, so eine eklige aus so einer Plastikverpackung.
Genau die.
Wir wollten ja heute über die Furie sprechen.
Mhm, wer ist denn damit gemeint?
Meine Ex-Freundin.
Natürlich. Ach so, ich dachte.
Natürlich, was denkst du
denn? Ja, du, weiß ich, vielleicht hast du jemanden kennengelernt.
Ja, Frauen, die also ich so kennenlerne, sind am Anfang, und da müsste ich mal über mich selber nachdenken, sehr, sehr lieb und zuvorkommend und spätestens nach 6, 9 oder 12 Monaten, je nachdem, wann das Verliebtsein aufhört, wandelt sich das Verhalten?
Ich glaube es nicht, dass es an den Frauen liegt. Die waren im Kern mal gut.
Ja, genau. Ich müsste ja auch über mich selber nachdenken. Ist dir das noch nie passiert, dass du am Anfang denkst, so alles ist super harmonisch und dann, peng, verändert es sich?
Also,
würdest du deine Freundin als eine Furie bezeichnen?
Nein.
Nie.
Ich doch, aber für klar, dich. Natürlich. Fucking, es gibt ja, immer natürlich. Wieder mal Situationen, wo ich sie als Furie bezeichnen würde, aber generell nicht, nein. Eher als Zicke.
Eher Zicke? Zickig. Okay.
Aber auch in Situationen.
Kannst du das bitte auch gendern?
Zicker. Zicker. Eine Zecke. Aber ich glaube,
das ist eher anders. Naja, wir hatten vorhin.
Aber nochmal zurück. Ich dachte, warum ich gefragt habe, ich habe mir schon gedacht, dass du deine Ex-Freundin meinst, aber weil du das so angefangen hast, so mit von wegen, ja, es gibt Frauen, die nicht zum Orgasmus kommen wollen, dachte ich, du hättest gerade jemanden kennengelernt und den bezeichnest du jetzt als Furie, weil du mit der Person geschlafen hast und sie so war, dass du, nein, du kriegst mich nicht zum Orgasmus und das wäre jetzt deine Orgasmus-Furie.
Nee, leider nicht. Ja. Wäre aber auch eine schöne Story.
Super.
Ich war in einer Situation, da hatten wir abgemacht, dass ich Lilla ins Bett bringe und dass ich dann nächsten Morgen mit ihr den ganzen Tag verbringe und die Nacht und so. Und das war auch alles in Ordnung. Und wir hatten dann noch kurzfristig gesagt, hey, kannst du sie nicht ins Bett bringen? Also ich hatte das gesagt und sie meinte, okay. Und dann kam sie nach zu Bett bringen, nach oben und ich saß am Tisch und habe was gegessen nach der Arbeit, was man so macht.
Ja.
Und hat angefangen, mich anzukeifen, was ich denn für ein hässlicher Mensch bin und für ein scheiß Egoist. Und er steigerte sich dann so richtig rein und ich bin der schlechteste Vater der Welt und ein richtiger Vollwichser. Und also wirklich alle Schimpfwörter, die du dir vorstellen kannst. Ich muss der schlimmste Mensch der Welt sein.
Mhm.
Also so ein richtiger... Hattest du jemals eine Freundin, die dich so beschimpft hat?
Mhm.
Wirklich nie? Dann sollte ich da speziell drüber nachdenken.
Nein, noch nie. Also so krass noch nie.
Boah, ich hatte schon Freundinnen, die Dinge nach mir geworfen haben. Also so wirklich so bam.
Also das Schlimmste waren vielleicht mal so ausgefallene Schimpfwörter, aber auch nur ganz dezent. Und mal so, kennst du es, wenn eine Freundin so Wut entbrannt ist, dass sie anfängt, dich so zaghaft zu schlagen, aber ja, auch nicht so richtig, sondern so ein bisschen, so alles so halbherzig.
Und man muss dann sich Mühe geben, dass man nicht lacht.
Genau. Weil das war so das Maximum, was ich erlebt habe.
Was war das schlimmste Schimpfwort?
Arschloch, glaube ich.
Wow.
Also ich glaube, weiter ist es nicht gegangen.
Ich glaube, ich suche mir einfach Ausrasterfrauen noch aus.
Ich glaube, es bist du, die das ganz Besondere aus ihnen rausholt.
Vielleicht ist es eine Mischung aus. Es wird eine Mischung aus sein. Also ich habe mal wieder festgestellt, wie mannigfaltig, vielfältig doch die Wahrheit ist.
Wie reagierst du denn dann? Wie bist du denn dann?
Also normalerweise kriege ich einen Ausraster und
also
sag irgendwann, du, bitte sprich nicht mehr mit mir, du kriegst noch nicht mal deinen Führerschein auf die Kette. Also warum sollen wir uns hier weiter unterhalten?
Du verlagerst das Problem
und
suchst Schwachstellen.
Genau,
das ist
ganz hässlich.
Das ist eine sehr schöne Streitkultur und die mag ich sehr gern.
Ja, aber diesmal habe ich einfach nur da gesessen und das auf mich einprasseln lassen. So, diese ganzen Schimpfwörter, das hat auch nach 3 Minuten nicht aufgehört. Ich habe dann ganz gemütlich weitergegessen und sie angeguckt dabei. Ohne überheblich sie anzugucken, sondern einfach so mir angeguckt.
Hast du auch so langsam gegessen, so ein Zeitloop?
Nein, ich habe einfach nur da gesessen und sie angeguckt. Und sie hat sich nicht beruhigt und hat es richtig rausgelassen. Und irgendwann dachte ich mir so, und normalerweise werde ich dann irgendwann wütend, ne? Dann denke ich mir so, ey, wie redest du eigentlich mit mir? Und werde so richtig grantig, weil sie macht das relativ oft.
Mhm.
Und das war das erste Mal, dass ich nicht wütend wurde, sondern dass ich traurig wurde.
Oh.
Und nicht traurig für mich, weil ich habe das nicht auf mich bezogen. Ich beziehe das schon länger nicht mehr auf mich. Also es gelingt mir meistens, diese Wutausbrüche nicht auf mich zu beziehen, weil am Ende hat sie einen Wutausbruch auf meine Schwester, auf irgendwelche x-beliebigen Personen, auf Postbote XY, der nicht hochkommt. Und du, es ist wirklich vielfältig.
Was war denn eigentlich der ursprüngliche Grund für diese Explosion?
Dass ich kurzfristig nicht nach Hause gekommen bin. Wir haben abgemacht, dass ich sie ins Bett bringe und habe sie dann gefragt, ob es okay ist, wenn sie sie ins Bett bringt, weil sie selber 2-mal unterwegs war die Woche, ob wir das doch noch mal switchen können. Da meinte sie, okay, passt.
Ja.
Und dann ist sie manchmal so, dass sie dann doch noch switcht und merkt, passt doch nicht. Und dann kriege ich halt die Wut ab, wenn sie nach oben kommt.
Okay.
Und ich wurde traurig und habe das erste Mal gedacht, wow, das ist deine Brille, mit der du auf die Welt guckst. Das ist dein eigenes Gefängnis, in dem du bist. Wenn du so mit Menschen umgehen musst und wenn du so nach außen agierst und wenn du mich auch so wahrnehmen musst. Also wenn du nicht mehr an dir halten kannst, dass du so wütend wirst, dass der Mensch wirklich in dem Moment der schlimmste und schlechteste Mensch der Welt ist für dich. Und da dachte ich mir, sie ist krass in ihrem eigenen Gefängnis gefangen. Und irgendwie hatte ich da viel mehr Mitgefühl, als ich sonst habe. Sonst habe ich das immer auf mich bezogen. Und
hast du dir das zeigen können, dass du Mitgefühl hast?
Nee, es war nicht so die Situation. Ich habe es auch in dem Moment nicht 100% deuten können. Ich wurde einfach so traurig und habe gemerkt, so, wow, ich wäre traurig, aber nicht wegen mir, weil mich das verletzt, was sie sagt, sondern eher, weil ich sie gesehen habe. Also kennst du das, wenn man Menschen auf einmal nochmal neu sieht? Also normalerweise ist man so in einer Situation verstrickt, dass man sich gar nicht von außen sehen kann.
Ja.
Und denkt sich so, oh, was passiert hier? Was beleidigst du mich? Ich versorge euch und du beleidigst mich. Bist überhaupt nicht dankbar? Kauf dein scheiß Essen wieder bei Aldi. Und was denn alles so durch meinen Kopf geht. Ne? Und das war wirklich so, dass ich mich das erste Mal so richtig mit ihr von außen gesehen habe und vor allem sie. Und es war, als ob die Worte verschwimmen und es war nur so ein Wortschwall, so.
Ich höre daraus, dass du schon sehr distanziert bist in eurer Beziehung, also dass du eigentlich wahrscheinlich schon länger mit eurem Beziehungsmodell komplett abgeschlossen hast. Also zumindest, dass sie noch als Freundin in irgendeiner Form in Frage kommt. Und diese extremen Wutausbrüche, also ich erlebe die von meiner Freundin in abgeschwächter Form, sind ja am Ende eigentlich nur der Wunsch nach Kontakt. Also zumindest ist es so bei meiner Freundin.
Ja, klar. Nimm mich mal in den Arm.
Ja, vielleicht dann nicht in dem Moment, dann geht's nicht, aber zumindestens, ich muss mir hier durch Lautstärke und vielleicht auch Schimpfwörter und ja durch Schreien Nähe verschaffen, die ich sonst nicht bekomme. Und ich habe das Gefühl, dass deine Ex-Freundin vielleicht noch nicht ganz mit dem Thema abgeschlossen hat, dass ihr euch jetzt in Trennung begeben werdet. Also ich weiß ja nicht,
wir sind in Trennung.
Ja, aber ja auch räumlich schon endgültig.
Sie wollte jetzt am Wochenende umziehen. Genau. Hat sie aber nicht hingekriegt.
Das meine ich.
Sie findet dann immer so fadenscheinige Ausreden und meint, du, die Gardinenstangen sind noch nicht dran. Und dann kommt sie 2 Stunden später. Ich möchte nicht, dass du irgendwas in der Wohnung anrührst. Ab jetzt mache ich alles selber. Und wieder 3 Stunden später, du kannst du mal gucken, ob du vielleicht in den nächsten 2 Tagen die Gardinenstangen anbringen kannst. Und ich so, ja, gerne, mache ich gerne.
Also das ist noch ein Beispiel dafür, dass sich anscheinend vielleicht da auch Ängste verbergen, diesen Schritt gehen zu müssen und zu wollen, ich muss dann auf mich, bin dann in gewisser Form auf mich alleine gestellt.
Ich glaube, es geht bei ihr noch viel weiter. Ich habe lange darüber nachgedacht und wenn du so mit anderen Menschen umgehst und jemanden, der dir eigentlich sehr nahe steht, weil du mit ihm zusammen ein Kind hast, wenn du so mit ihm agierst, ich glaube, dann willst du die Gefahr gar nicht eingehen, anzuerkennen und wahrzunehmen, dass er doch ein liebenswerter und toller Mensch ist und man zusammen eine Chance verpasst hat. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wenn du selber dich nicht liebst und an dich glaubst, dann hast du ja immer das Problem, dass du denkst, andere Menschen müssten das erkennen.
Und in dass dem, sie nicht geliebt werden.
Nee, dass du nicht liebenswert bist.
Ja, genau.
Und in dem Moment, wo du so mit anderen Menschen umspringst, gehst du auch nie das Risiko ein, dass sie dich lieben. Also du schützt dich selber.
Ja.
Ich meine, das ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist. Und
also die Theorie hört sich gut an. Was mir aus den Erzählungen so ein bisschen fehlt, du bist so distanziert und analytisch in dem Ganzen, jetzt in den Erzählungen.
Nicht immer. Ich kann dir ein anderes Beispiel nennen.
Ich weiß nicht, ob du in der Situation, und da habe ich so ein bisschen Flashbacks an früher, als ihr auch Situationen hattet mit deiner Tochter, wo ich immer das Gefühl hatte, du bist oft so ein bisschen außen und gar nicht so in der Situation drin. Das hat sich extrem geändert, meiner Meinung nach. Aber so diese Situation beschreibt wieder für mich nur als Außenstehender, dass es keine richtige Verbindung gibt. Und ich glaube, das ist das.
Die habe ich abgekapselt.
Ja, genau.
Ich musste die abschneiden, um mich selber zu schützen. Weil
auf aber der sie wünscht sich die nach wie vor in irgendeiner Form.
Aber wenn du mit einer Frau das nicht haben kannst, weil die einfach nur negativ für dich ist. Ja. Also wenn so ein groß, guck mal, sie hat jetzt einen neuen Freund oder auf jeden Fall hat sie was mit einem Typen. Und ich habe mich ganz lange überprüft, ob mir das wirklich nichts ausmacht. Aber es war mehr eine Erleichterung, dass ich dachte so, oh, okay, diesen Ballaststein, so grausam es sich anhört, bin ich los.
In gewisser Form.
In gewisser Form. Mhm. Und kann jetzt nur noch das Süße genießen. Und das ist halt die Beziehung zu meiner Tochter und das Leben mit meiner Tochter.
Ja.
Und natürlich will ich trotzdem, dass es ihr gut geht, aber es war viel mehr eine Erleichterung und ich will mich weiter da beobachten, ob das wirklich auch stimmt, ob das das wahre Gefühl ist. Aber da musst du mal sehen, was in mir abgeht. Ich habe 3 Jahre in einer Art Hölle gelebt.
Ja.
In einem wirklichen Psychoterror. Ja. Und natürlich bin ich auch selber daran beteiligt, das ist keine Frage. Ich kann in eine andere Situation, ich habe das jetzt das erste Mal so gesehen, dass ich dachte so, wow, in der Welt lebst du. Und habe auch ihre Welt besser erkennen können, glaube ich. Ne? Das ist auch natürlich Teilprojektion von mir. Zum Beispiel hatten wir letztens eine Situation, da war Lilla nackend und ich habe ja einen neuen, schönen, großen Teppich mir gekauft für mein Schlafzimmer. Ne? Mhm. Und das ist auch, um gemütliche Momente zu kreieren, wo wir dann drauf sitzen können und einfach spielen. Und weil ich einfach so einen schönen, großen Teppich im Schlafzimmer liebe, wo man dann so nach dem Aufstehen sich drauflegen kann und nochmal was lesen kann und so. Und sie war ohne Windel und hat einfach mal raufgepinkelt.
Ja.
Und in dem Moment, ich reagiere dann nicht ihr gegenüber blöd, weil ey, am Ende soll sie Wasser lassen, wo sie will und worauf sie Bock hat und soll das nicht als blödes Ding empfinden.
Ja.
Aber meine Ex-Freundin hat in dem Moment richtig schadenfroh gelacht.
Wirklich?
Ja, und ich dachte mir so, was fällt dir ein? Was fällt dir eigentlich ein? Ich dachte, wir sind ein Team, wo man sich zusammen kurz mal ärgert, so, ach scheiße, und man holt sich einen Lappen. Aber sie hat so richtig schadenfroh gelacht und so von wegen, das geschieht dir jetzt recht. Und in dem Moment kam es irgendwie krass in mir hoch. Ich dachte mir, und ich habe es auch leider ausgesprochen, das ist mir im Nachhinein sehr unangenehm. Du blöde Fotze, was fällt dir ein? Du gehst seit 3 Jahren nicht arbeiten und bildest dir ein, dich hier über meinen Teppich auslassen zu dürfen. Ich war so krass wütend auf sie und ich habe mich gefragt, was steckt dahinter? Woher kommt diese Wut? Ne?
Ja.
Am Ende hat sie mich ausgelacht. Ne? Also warum werde ich da so wütend, wenn mich jemand auslacht?
Klar. Aber trotzdem noch kurz einsagen, spüre ich jetzt, dass zumindest eine Verbindung mal da war.
Also ja.
In der Wut habt ihr.
Wir treffen uns nur in der Wut.
Habt ihr
in der Wut und Verzweiflung, da können wir uns die Hände geben.
Wart ihr ein Pärchen in dem Moment?
Darum streiten wir uns auch so viel.
Ja, wirklich.
Also auch nicht mehr, weil ich gehe dem einfach aus dem Weg und es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten.
Und das ist das, was ich meinte vorhin, dass du dich jetzt distanzierst und eine Mauer gezogen hast, spürt sie das wahrscheinlich noch mehr. Und der einzige Zugang, den sie zu dir noch hatte, nämlich diese Wut.
Den einzigen Zugang, den sie generell zu Menschen hat.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann ja nur von deinen Erzählungen zu dir berichten. Ich kenne sie ja nicht mit anderen Menschen zusammen. Und persönlich habe ich ja mit ihr auch wenig zu tun. Aber für mich sieht es so aus, als dass die einzige Verbindung zu dir Streit war. Und wenn jetzt auch diese Brücke eingestürzt ist, gibt's eigentlich nichts mehr. Und dann bleibt ja nichts anderes übrig, als auf der anderen Seite des Ufers zu stehen und noch lauter zu schreien in der Hoffnung, dass du vielleicht sie in irgendeiner Form heuerst.
Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die sehr oft zwischen Mann und Frau herrscht. Also dieses, ich raste aus oder ich werde zu einer Furie in Anführungsstrichchen, weil irgendwas nicht so richtig gepasst hat. Und das ist eigentlich was nicht in die Situation gehört. Das ist nur der Auslöser für eine Ursache, die viel tiefer liegt.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine Dynamik, in der sich Mann und Frau oft befinden.
Und auch das Muster zwischen Mann und Frau. Die Frau wird laut.
Also weil die Blume falsche Punkte hat. das sind ja x-beliebige Gründe teilweise.
Ja.
Also überleg mal, wann deine Freundin meckert und ausrastet, das ist ja nicht alles immer nur begründet.
Ach, überhaupt nicht. Und was passiert mit der Mann auf der anderen Seite? Wird leise, still und bleibt bei sich. Ganz
und
oft.
Da gibt es verschiedene Reaktionsmuster. Und ich habe natürlich eins an den Tag gelegt, also welches legst du an den Tag? Ne? Es gibt, glaube ich, dieses leise und still werden und nicken und abnicken und sagen, ja stimmt, hast eigentlich recht, finde ich scheiße, also mach ich eigentlich selten.
Also ich gehe erst in den Widerstand und werde auch laut, dann werde ich meistens danach etwas besonderer und ruhiger.
Demütig.
Und je nachdem, ob wir uns dann auf einer Ebene wiederfinden, dass wir dann in Ruhe sprechen können, geht es von da aus gemeinsam weiter oder ich lege den Modus an, den du auch anwendest, dass ich dann noch weiter mich zurückziehe und sage, okay, ich habe gar keine Lust mehr, erzähl mir das. Wenn es um so Banalitäten geht, wenn ich merke, es geht um wichtigere Themen, wo wir einfach auch in dem Streit mal miteinander sprechen müssen. Das gibt's ja auch, dass man im Streitgespräch, obwohl man laut wird, trotzdem miteinander redet und da eine Klärung stattfindet. Aber das ist eine Variante, die ich nicht so gern habe. Ich habe eher, man macht einmal sich gegenseitig Luft und besinnt sich dann, spricht dann in normaler Lautstärke und findet vielleicht eine Lösung.
Ja, ich bin in vielen Situationen noch nicht in der Lage, das so auszuhalten. Also ich schaffe es, mich total abzukapseln und zu sagen, innerlich, ne? Ich mache ganz oft, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe, zeige ich ihr einen Ficker.
Wirklich? So, dass sie es sieht?
Nee.
Achso, immer so hinter dem Rücken.
Ja, ja.
Ihr seid kleine Kinder.
Ja, aber ich bin so wütend innerlich und ich will es dann auch nicht vor meiner Tochter rauslassen.
Machst du dann auch so richtig so mit, dass man durch die Luft so Das so hört, ja, wie die Hand so genau durch den Nieder, dass man eigentlich, wenn man ein sehr gutes Gehör hat, hier war ein Luftzug.
Er zeigt mir doch bestimmt wieder hinter der Tür Ficker. Ja, doch so, so.
So richtig gewaltvoll.
Ich, in mein Gesicht verzerrt sich dann auch dabei, weil ich so wütend bin.
So die beide Hände.
Nee, immer nur eins. Oder kennst du das, wenn man dann so seine Hand, sein Bizeps so auf die Hand aufschlagen lässt, dass der Ficker stoppt irgendwo? Genau so. In der Situation wurde ich halt ausfallend, also
bei der Teppichsituation.
Bei der Teppichsituation, ich glaube, es fiel noch so ein Satz wie, überleg dir mal, wer der einzige Mensch ist in deinem Leben, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Aber so traurig es klingt, auf ihre Mutter kann sie sich aus meiner Perspektive nicht verlassen. Also ich will nicht über die Mutter urteilen, aber doch, mache ich gerade. Mhm. Der Vater ist ein super lieber Kerl, aber, also klar, der ist auch schon da, aber es ist nicht wirklich ein Mann, der sich...
Konnte sie sich emotional auf die Person verlassen?
Genau. Physisch ist er da, emotional ist er abwesend. Sehr gut beschrieben. Das hat mir gefehlt. Ich mag ihn sehr gern, ich wollte ihn nicht despektierlich abdegradieren. Und da gibt es sonst nicht viele Menschen. Und dann denke ich mir so, wow, ey, ich bin wirklich der einzige Mensch, der in gewisser Form zu dir steht. Ne? Also, du wirst nicht verhungern. Aber natürlich lasse ich mich nicht die ganze Zeit von dir ankeifen.
Ja.
Und es gibt da verschiedene Muster und ich schaffe es noch nicht, in diesem Sturm immer so dazustehen und zu merken, was passiert hier gerade? Sie greift mich eigentlich nicht an, es ist ihr Film, der abläuft.
Also was mich an der Teppichsituation ein bisschen stört, ist auch, dass ich mich frage, wie Lilla darauf reagiert hat. Also sie erlebt...
dass sie irgendwo hinpinkelt.
Genau, und diese Situation wird erstmal eigentlich nicht, ja, bestraft sowieso nicht, aber es wird nicht verurteilt dafür, sondern es ist alles gut, wir machen das weg. Und dann entsteht eine ganz skurrile Situation, dass deine Ex-Freundin, also ihre Mutter, den Vater auslacht. Also auch als Tochter, die da sitzt, das Kind, das da sitzt, gibt es ganz viele unterschiedliche Signale, die es dann gar nicht versteht. Und dann entsteht daraus ein Streit. Also wie du vorhin schon gesagt hast, du hättest dir am ehesten gewünscht, dass man dieses Thema, das Kind pinkelt auf den Teppich, gemeinsam löst, um dann auch dem Kind Sicherheit zu geben, hey, es ist völlig in Ordnung, wir machen das dann wieder weg, aber bitte gucke drauf. Oder das ist dann altersabhängig, wie man damit umgeht. Und in dem Moment, wo deine Freundin dich anfängt auszulachen und dann ein Streit entsteht und Lilla die Situation beobachtet, kann ich mir vorstellen, für ein Kind muss es extrem verunsichern und irritierend sein. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich erlebe es bei uns auch, dass wir immer wieder mal Streitsituationen haben, wo die Kinder so zwischen die Fronten geraten. Und auch wenn wir vor den Kindern streiten, dass dann auf einmal Marie immer lauter wird und anfängt, um Aufmerksamkeit zu buhlen und am Ende es auch heult. Wo ich mich dann frage, okay, Moment, wir müssen eigentlich das ein bisschen loslösen von der Kindersituation und
ja, das haben wir
geht nicht immer. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dass die Situation so skurril ist, auch fürs Kind, dass es am Ende, glaube ich, gar nichts mehr verstanden hat. Also weder hier ist keiner sauer auf mich, sondern hier wird gelacht, aber aus Lachen entsteht Streit. Also es war irgendwie so völlig emotional.
Da stecken viele Wahrheiten drin, was Lilla natürlich dadurch lernt, ist, wir lachen mal unseren Papa aus, was auch in Ordnung ist. Ich meine, an sich hat sie mir was sehr Fundamentales auch in der Situation gezeigt. In dem Moment, wo du darüber lachst, wenn sowas passiert, und von der Färbung war das halt leider ein Auslachen.
Ja, also genau.
Darüber lachen, finde ich, ist was anderes, weil das ist dann so, ey, am Ende ist es ein scheiß Teppich und wenn du stirbst, dann bleibt er da liegen und ist einfach hässlich.
Genau darauf wollte ich hinaus, das hat mir gerade gefehlt, weil es halt ein Auslachen war. Also wie oft habe ich Situationen auch mit meiner Freundin erlebt, wo mein Kind irgendwas gemacht hat und dann wir beide über die Situation gelacht haben, obwohl es eigentlich, ja, blöd für den Teppich war.
Also
oder?
Sie lacht mich ständig aus. Also es ist so ihre Form, mich zu provozieren und ich steige da gar nicht mehr drauf ein. Also ich war früher sehr enttäuscht dann und dachte mir so, oh, krass, ey, irgendwie tut das krass weh, so ausgelacht zu werden die ganze Zeit. Aber das ist ihre Form, das ist so, die hat so zwei, drei Mittel, in Kontakt zu kommen. Keifen, auslachen und Sexy Time.
Sexy Time.
Genau, das sind so ihre drei Werkzeuge, habe ich für mich entdeckt. Also vielleicht hat sie noch andere Werkzeuge bei anderen.
Ich glaube, sie hat die bei dir so.
Ja, genau, bei mir so. Und von Sexy Time habe ich mich auf jeden Fall sehr stark gelöst.
Ja.
Und von...
Da bleiben nur noch zwei.
Und von Ankeifen immer mehr, immer besser. Und ich möchte einfach dahin kommen, wo ich dastehen kann und so das durch mich durchfließen kann, wo ich sie weder auslachen muss, sondern einfach dastehe und gucke, ah krass, ey, das macht sie jetzt und das ist ihr Ding, das ist ihr Film, den sie schiebt und es hat nichts mit mir zu tun. Und das finde ich, heißt Eier haben als Mann, das nehmen zu können, ohne darauf reaktiv zu sein.
Ohne das auf sich zu beziehen.
Genau. Und dann löst du dich von dem fundamentalen Streit, dann löst du dich eigentlich von dem Kerngedanken zwischen Mann und Frau, was immer wieder für Streit sorgt. Weil was es ja eigentlich ist bei mir, wenn ich darauf so reagiere und sage, ey, fick dich, du alte Fotze, du hast die letzten 3 Jahre nicht mehr gearbeitet, kriegst noch nicht mal mehr deinen Führerschein hin und sagst mir, was ich zu tun habe. Wenn ich in dieses Muster gerate, dann steckt dir eigentlich dahinter, guck mal, ich habe hier einen Teppich gekauft und ich möchte, dass du mich lieb hast, weil ich was Schönes kreiert habe.
Ja.
Schau, wie toll ich bin. In jedem fetten Auto, was da auf der Straße fährt, sitzt auch ein kleiner Junge, der sagt, hab mich lieb, seh her, was ich geschafft habe.
Ja.
Und das ist ein Muster, was wir gelernt haben von unseren Müttern. Mama, hab mich lieb und guck, was ich geschafft habe. Und die Stimmung von Frauen verändern wollen, was man niemals machen sollte als Mann.
Nein.
Ich meine, wir haben schon oft gesagt, wann hat es ein Mann jemals geschafft, eine Frau glücklich zu machen? Man sollte das gar nicht erst probieren.
Nein.
Das kommt ja genau auch aus diesem Ding. Und klar, wir sind von unseren Müttern abhängig gewesen und damit auch von ihrer Stimmung.
Ja.
Weil das war was Überlebenswichtiges und das ist so einkonditioniert.
Wir sind jetzt schon fast bei Beste Vater vorhin gelangt, aber weil du es gerade so sagst, habe ich ein extrem gutes Beispiel. Und zwar verarsche ich oft meine Tochter. Also, dass ich zum Beispiel sage, wenn sie irgendwas macht, was jetzt nicht schlimm ist, aber ich sage, Marie, du kannst doch nicht, was fällt dir ein? Und sie versteht sofort, dass es Humor ist. Also, wir haben dann so unser Ding und spielen damit und sie lacht dann, fängt dann extrem an zu lachen und ich lache dann auch. Und das Thema ist dann auch ziemlich schnell klar, dass ich hier nicht wirklich sauer auf sie bin, sondern dass es nur ein Spaß ist. Hast du auch. In dem Moment, wo meine Freundin das macht, letztes Mal durfte ich das beobachten, hat Marie das erst nicht verstanden und war total irritiert. Ist Mama jetzt böse auf mich? Also ist das eine echte Emotion?
Und hat sie das als Spaß gemacht, oder?
Ja, sie hat genau das gleiche, die gleiche Situation.
Ich hätte es jetzt auch nicht verstanden, weil ich nicht wüsste, ob deine Freundin den Humor hat. Und das
doch, hat sie. Und sie war genau in der gleichen Situation, dass sie das machen wollte. Marie, das darfst du doch nicht machen. Und Marie war sofort irritiert, weil sie nicht wusste, was passiert hier gerade.
Und zwischen den Stühlen.
In dem Moment dachte ich, das genau, was du beschreibst, die emotionale Abhängigkeit zur Mutter ist nochmal so viel stärker.
Es ist lebensbedrohlich.
Weil es lebensbedrohlich ist.
Es ist existenziell.
Ja.
Und wenn wir uns als Männer auf der Reise von dieser Existenzangst lösen können, Frauen nicht mehr gefallen wollen und diesen Sturm, der manchmal kommt, durch uns durchfließen lassen können,
ja.
Ich glaube, das ist der nächste evolutionäre Step. Das ist eigentlich das, worum es geht in der Beziehung, das zu lernen. Und ich meine, da ist mir meine Ex-Freundin schon eine der größten Lehrmeisterinnen, die ich hier hatte. Also es ist wirklich, immer wieder stellt sie mich auf die Probe. Lieber Gott, danke für diese Herausforderung.
Du hast den schwarzen Gürtel.
Ich habe den dritten Dan in Furien. Aber ich möchte auch ab und zu mal eine Pause haben. Aber ich kriege nicht viele Trainingspausen.
Bei uns im Kloster wird täglich geübt.
Hier wird täglich meditiert, ob du willst oder nicht. Ja, und rate mal, was das für ein Gefühl einer Frau gibt, wenn du ihr sagst, du kannst ausrasten, wie du möchtest. Ich kann deine Wut tragen. Ich kann dir hier einen Raum geben.
Boah, das würde mich noch mehr.
Das ist richtig schön Spiritus reingießen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es gelingt mir noch nicht ganz. Also ab und zu kommt mal das Wort Fotze aus meinem Mund, was mir wirklich unangenehm ist. Aber es ist einfach so, als ob es überquält.
Ja, das ist es ja am Ende. Streit und Wut und Schimpfwörter sind ja am Ende nur ein
Mülleimer,
der überquillt. Ist ja nur überquillen. Und es muss dann halt einfach raus.
Ja. Okay, genug davon. Wir haben sehr viele Hörermails gekriegt an beste@bestefreundinnen.de und da sind auch ein paar Dinger dabei, wo ich dachte so, wow, habe ich so noch nicht gehört. Ich liebe es immer, wenn es was ist, wo ich sage so, krass, wirklich? Wow, okay, gut. Und das ist auch das Faszinierende an den hunderten, tausenden Hörermails, die wir schon bekommen haben,
ja,
dass du einfach so viele kleine Einzelrealitäten kennenlernst aus verschiedensten Perspektiven,
ja,
dass du Menschen als solche in ihrer Vielfältigkeit besser kennenlernst.
Ja.
Und wir wollen gleich ein paar vorlesen. Davor aber ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Rossmann. Und der Valentinstag steht ja vor der Tür. Eine Zeit, um sich mit seinem Partner, mit seinem Liebsten zu entspannen oder mit sich selber.
Ja, weil bei dir ist ja das mit dem Liebsten nicht so einfach zurzeit, oder?
Nee, leider nicht. Aber dafür gibt's bei Rossmann für Singles Sextoys. Reduziert ab heute da könnte man sich selber was Gutes tun. Oder wenn man wie du noch in einer Partnerschaft ist, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es da Massage und Gleitgele, wo man sich was Gutes tun kann. Ich glaube, deine Freundin würde sich mal wieder freuen, wenn du das machen würdest.
Ich glaube auch. Vielleicht wird das für mich das Valentinstag-Geschenk.
Ja, und wenn die Sextoys mich nicht ausreichend befriedigen, hätte ich noch die Möglichkeit, mir online hilfreiche Dating-Tipps zu holen. Und alle, die es klassisch mögen, es gibt auch Rabatte auf viele beliebte Düfte. Dann riecht man sehr, sehr gut. Hm. Machst du das, deine Freundin mal richtig schön massieren zum Valentinstag? Weil das finde ich besser als so ein Riesen, jetzt muss die ganze Liebe passieren an diesem einen Tag, die ich das Jahr über versäumt habe. Darum finde ich das gut mit dem Massageöl. Du weißt, ich stehe eher auf Massieren.
Also man kann es kombinieren, dass man halt was Körperliches schenkt und vielleicht auch was Richtiges schenkt.
Und erst die Massage und dann, jetzt schenke ich mir noch was selber. Einfach. Okay.
Diese Dating-Tipps findet ihr auf rossmann.de/liebe oder in der App von Rossmann. Und dort gibt es auch die ganzen Rabatte und Coupons, die könnt ihr aber nicht nur online einlösen, sondern auch in den Filialen von Rossmann direkt.
Bevor es zu unseren Hörermails geht, die Info, dass wir unser Auf-die-Ohren-Podcast-Festival haben am 27.06. auf der schönen Insel in Werder. Und Karten, die Early Birds, gibt es ab jetzt auf bestefreundinnen.de. Und ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, da gibt es auch einen Abonnierknopf, ne?
Ja.
Da kann man auch aufklicken. Auf Deezer, auf iTunes auch gerne abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf iTunes könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Da gibt es immer diese Sternbewertung, 1 Stern, 5 Sterne und am liebsten auch ein Kommentar. Also richtig so. Damit können wir
schreiben.
Ja,
machen manche noch heutzutage.
In die Tastatur, das wäre ziemlich geil. Nochmal ganz kurz, bevor ich die Hörermail vorlese. Irgendwie ist da auch ein großer Teil so von Mitgefühl zu meiner Ex-Freundin und ich möchte, dass es ihr gut geht und auf der anderen Seite ist so viel Wut in mir drin. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie sich auf verschiedensten Ebenen auf mich verlassen kann. Also wenn sie mal Stress mit einem Typen hat und der irgendwie sie misshandelt.
Löst du das mit Gewalt?
Nein, aber ich würde schon mal hinfahren und mit ihm ein ernstes Wörtchen reden. Oskar, hab ich gesagt.
Papa ist da.
Du kommst jetzt hier auf die Straße. Bam, der erste Stein ist durchs Fenster. Ach, wolltest du gerade in dieses Auto einsteigen? Knack, knack. Nein, so nicht, aber so. Sie ist mittlerweile fast mehr wie eine Tochter für mich, als wie eine Ex-Freundin.
Das ist aber ein Phänomen, was ich früher auch gut kennen kannte von meinen Freunden.
Und das heißt natürlich, dass ich auf bestimmten Ebenen nicht mit ihr in Beziehung gehen will. So, ja. Genug Psychotherapie. Kommen wir zu einer Mail von Manni. Lieber Max, lieber Jakob, es geht um einen Kerl, Überraschung, den ich über ein einschlägiges Portal kennengelernt habe. Zuerst ein paar Eckdaten. Ein großer Mann, welcher einen selbstbewussten Eindruck auf mich macht. Einer der besten Ficker, die ich je hatte, mit einem eindrucksvollen Lachs.
Mm.
Und ich habe wohl die ein oder andere Erfahrung da zuvor gemacht. Sexuell hat er eine sehr dominante Art und eine hohe Potenz. Ein Date mit 4 bis 8 Ejakulationen.
Boah, was?
8?
Nein.
8? Nein. Das ist eine Lüge.
4 ist schon.
5 ist so mein persönliches Ding. Wenn du.
Wie oft ist das vorgekommen?
2-mal in meinem Leben.
Und wie oft hast du mehr als 1-mal pro Sex?
Sehr selten, das kannst du an einer Hand abnehmen. Das
wollte ich gerade sagen, weil du sagst so, ja, selbstverständlich, 5 ist völlig machbar.
Ja, aber 8 ist eine biologische Lüge. Also Mann, das greift uns in unserer Männlichkeit an.
Ich hatte das einmal. Einmal mehrere, so, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. 4, 5.
Also nicht mit
das war mein, meiner ersten, mit der ich auch das erste Mal Sex hatte. Das war nicht das erste Mal Sex, aber es war mit der ich das erste Mal Sex, also mit der ich zum ersten Mal geschlafen habe. Ich glaube, mein Lachs war einfach so freudig froh, in diese neue Welt einzutauchen, dass er das mit Tränen der Liebe zeigen musste.
Okay. Generell schätze ich seine persönliche Gesellschaft und seine sexuellen Talente sehr. Aber ich habe oft den Eindruck, ihm war es besonders wichtig, sehr männlich und hetero zu wirken. Denn zu seinen Tabus zählen, klar, Männer. Auch ein Dreier mit einem weiteren Mann oder ein Vierer, bei denen sich die Schwerter nicht kreuzen, käme unter keinerlei Umständen in Frage. Das hat er oft genug deutlich gemacht. Eines Tages erzählte er mir dann von seinem vor kurzem erlebten traumatischen Sexerlebnis, welches er zuvor schon mehrfach angedeutet hatte, jedoch offenbar nicht gerne darüber sprechen wollte. Ich musste ihn quasi dazu drängen. Schließlich war ich sehr neugierig. Jetzt zu der Geschichte. Er hatte einen sehr hektischen Tag und danach eine Thai-Massage gebucht. Sein Masseur, ein kleiner, wohl sehr ambitionierter asiatischer Dienstleister, knetete ihn ins Delirium. Während er dabei war, seine Leiste genauer zu bearbeiten, konnte der Kontakt zu seinem Pipan wohl nicht immer vermieden werden. Da er jedoch keine Anstalten machte, dass ihn seine Berührungen vielleicht stören könnten, wurde eine Lachsmassage eingeleitet. Währenddessen dachte sich mein 2 Meter großer Kerl wohl schon, das ist jetzt aber nicht so toll, aber er konnte es nicht beenden, weil O-Ton die Situation ja schon so weit fortgeschritten war, was? Dass es nicht ging. Die Geschichte endete damit, dass der 1,50 Meter Thai-Masseur das Glied seines Klienten bis zur Ejakulation mit seiner Zunge und den Lippen massierte.
Nein, das ist krasser Bullshit.
Doch,
wirklich. Ja.
Ich stelle mir gerade vor.
Wie kann das passieren?
Ja, wie kann das passieren? Das ist die große Frage. Natürlich habe ich mich danach mit ihm unterhalten und gefragt, ob er gewisse homosexuelle Ambitionen hat und oder einfach mal diese Erfahrung machen wollte, dass ja auch kein Ding gewesen wäre, das einfach mal abzubrechen und völlig normal, wenn man kein sexuelles Interesse an Männern hat. Dies dementierte er jedoch absolut als unwahr und beharrte darauf, dass er sich wie vergewaltigt fühle und keinerlei Interesse an Männern habe. Außerdem hatte er jetzt Angst, nie wieder Sex haben zu können, da er so traumatisiert wäre. Aber er hatte wohl nicht abbrechen können, weil what the fuck? Natürlich hatten wir danach wieder Sex und das schon sehr oft.
Wird so hart, wenn wir darüber lachen, aber ich finde es irgendwie...
Ich finde, ganz ehrlich, es hat auch einfach... Money, es hat eine krass lustige Komponente. Vorstellen wir so ein kleiner Timer so und dann so
nichts dabei, nichts dabei.
Und dann 2 Meter großer Freund, so, ich kann nicht, ich muss jetzt, ich meine, er ist gekommen.
Ja.
Also, ganz ehrlich, er muss sich mal reflektieren, ob ja. es nur unangenehm war. Weil, wenn es nur unangenehm war, dann kommt ein Mann nicht. Also, klar funktioniert das auch durch. Am Ende muss man schon sagen, Männer funktionieren auf der einen Seite durch rein körperliche Stimulation. Ich habe mir öfters mal gesagt, du kannst mit einem Traktor über einen Männerpenis fahren und ja. du kommst.
Ja.
Aber so eine Oralbefriedigung, so eine gut gemachte.
Das ist schon, also wenn es nur Masturbation gewesen wäre und er irgendwie in dem gesagt, okay, verdammt, was passiert ja, ich kann da nicht abbrechen. Aber in dem Moment, wo die Lippen seinen Penis berühren, ist also ganz
ist absurd.
Da nicht zu sagen, hey, Moment mal, das geht mir hier ein bisschen zu weit.
Mach's doch weiter mit der Hand.
Und selbst da, also irgendwie unbegreiflich. Aber gut, ich vermute, ganz tief drinne ist da doch eine Ader, die zumindest sich das nicht trauen darf, aber in so einer konstruierten Situation das zulassen konnte. Also das ist meine Theorie, anders kann ich es mir nicht erklären.
Ich glaube, der hat ein krasses Thema, genau wie du sagst, mit dem, ich fühle mich von Männern angezogen. Und das kann sogar unterbewusst sein, dass er das noch nicht mal so realisiert und denkt, oh was, ich bin so ein Mann, ich, ja, kein anderer Mann darf meinen Schwanz in der Hand haben. Und vielleicht ist es auch eine Erwartung, ne, die sein Vater an ihn hatte und sein Großvater an seinen Vater. Wer weiß, wie das weitergegeben wurde. Ne? Also konnte er sich nicht wirklich in das... Ach doch, er konnte sich in das Erlebnis reinfallen. Nein, also das wird, denke ich mal, eine Medaille sein, eine Facette von einer möglichen Wahrheit. Und wie schon gesagt, Wahrheiten sind immer nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ganz viele Versionen, darauf zu gucken. Und ein anderes Ding kann auch tatsächlich sein, dass gewisse Anteile in ihm einfach nicht Nein sagen konnten, weil es so unangenehm war und so skurril, dass er fast wie gelähmt war. Und das kann auch einem Menschen passieren, der körperlich eigentlich dem anderen überlegen ist. Also du schreibst jetzt einen 1,50 Meter Timer gegen deinen 2 Meter Hünen.
Ja.
Also körperlich, wenn der andere jetzt nicht eine krasse Kampfsportausbildung im 37. Dan hatte, wird er ihm wahrscheinlich überlegen sein.
Ja.
Ziemlich sicher. Und trotzdem kann eine innere Lähmung stattfinden, wo man sich denkt, wow, das passiert mir hier gerade wie ein Trauma, was ausgelöst wird, wo man transzendiert, also aus sich rausgeht und sich selber von außen beobachtet und guckt, wie man schön einen runtergeholt kriegt. Und das kann natürlich auch passieren. Ich hatte eine ähnliche Situation mal.
Vielleicht hatte der auch eine ganz spezielle Technik drauf, die den Mann gelähmt hatte.
So und im Unterleib, dass es so gekribbelt hat, ja. direkt, dass du deine Beine nicht mehr bewegen konntest.
Genau.
Stäbchen. Naja, ich hatte mal eine ähnliche Situation, deswegen kann ich es bedingt nachvollziehen. Ich war, glaube ich, 14 oder 15. Ich weiß nicht, ob ich es dir mal...
Ist aber noch ein bisschen, ja, hast du mir erzählt, ist aber noch ein bisschen ein anderes Alter, 14, 15.
Ja, und die Situation war mir sehr, sehr lange sehr unangenehm, dass ich sie niemandem erzählt habe, weil dein Fuckbuddy, deine Affäre, auch deine Affäre wird sich im Nachhinein gefragt haben, warum habe ich nichts gemacht? Und das ist eine Sache, die kann er definitiv nur sehr guten Kumpels erzählen, eigentlich gar keinem. Eigentlich kann er sie gar keinem erzählen. Nein. Wenn er das Gefühl hat, nicht wirklich männlich zu sein.
Ja.
Weil die kannst du nur erzählen, wenn du nicht dein eigenes Mannsbild anzweifelst.
Genau.
Wenn du das tust und da unsicher bist, dann kannst du natürlich niemandem erzählen, dass du dir mal schön einen blasen lassen hast.
Ja, und wenn du nicht dich selber so ernst nimmst, also wenn jemand bist, der sagt, das ist mir nicht so wichtig, was andere von mir halten, ich bin selber selbstbewusst genug und stehe zu den Dingen, die ich erlebt habe, und das ist jetzt eine Geschichte, die ich gerne mal am Stammtisch bei den Männern im Fußballclub erzähle.
Ja,
und dann steht dann, ich stelle mir so vor, wie dadurch so eine Orgie eingeleitet wird und alle
Heteromänner
auf einmal ja, ihre andere Seite entdecken.
Oh, jetzt, muss hier mal ran, mach mal deinen Schornstein frei. So erst mit einer Flasche so. Vor den Prozess. Und eigentlich ist es immer so, jemand kann nur dich selber ins Wanken bringen, wenn du selber nicht gerade stehst und fest und stabil stehst. Und das wird ein großes Thema sein, sein Bild auf seine eigene Männlichkeit. Das ist kein gelebtes Ding. Das, ich habe mir tatsächlich selber nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was Männlichkeit ist. Weil ich glaube, durch meinen Vater habe ich ein sehr, sehr stringentes Bild von Männlichkeit gelebt bekommen.
Dein Vater hat mal zu dir, glaube ich, gesagt, und du hast es mir dann gespiegelt, dass ich so männlich wirke. Und das war zum ersten Mal, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, was heißt denn das überhaupt? Und ich habe mir da so in der Form in so nie Gedanken drüber gemacht. Also wieso nimmt mich ein anderer Mann als männlich wahr? Was ist da passiert?
Hat dich das geil gemacht?
Ja, aber es hat mich schon an einem bestimmten Punkt berührt, muss ich schon sagen.
Also stolz.
Stolz, ja. Irgendwie gesagt so, aha. Und dann habe ich versucht herauszufinden.
Du wankst in deiner Männlichkeit, sonst hätte das gar nicht.
Welche Faktoren haben ihn überzeugt? Ich meine, es scheint ja nur. Ja, nee, er kennt mich ja doch besser. Also es waren nicht nur äußerliche Faktoren, sondern auch die innere, die durchs Gespräch entstanden sind. Ich habe dann überlegt, welche Faktoren ihn davon überzeugt haben, dass ich sehr männlich auf ihn wirke. Und habe das dann so versucht herauszufinden.
Für mich wäre es eine innere Ruhe. Klar, auch Erscheinung und Auftreten. Es ist die Aura. Und gar nicht dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit so in den Raum stellen zu müssen. Also wie männlich, wie weiblich bin ich denn und wie wirke ich denn?
Ja.
Sondern einfach mit dem da sein, was man hat und was man ist. Und am Ende ist es vielleicht gar keine männliche oder weibliche Präsenz, sondern einfach eine Präsenz, die geschlechtsunabhängig ist.
Geschlechtsneutral.
Ja, für alle Femen, die wütend werden, wenn sie mal einen Orgasmus von einem Mann kriegen. Okay, zurück zu Manni und deinem 2-Meter-Mann. Das wird eine Wahrheit sein, dass er in seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. Vielleicht fand er es auch schön und vielleicht zeigst du ihm einfach mal diese. Und das andere, und das wird vielleicht auch ein Teil sein, dass er sich gelähmt gefühlt hat und so überfordert war mit der Situation, dass er keine Chance hatte zu reagieren. Ich habe dir meine Situation erzählt. Ich war 14 Jahre, bin mit einem Kumpel, der schon alt war, von einem anderen Kumpel, ein Trinken gegangen. Und dann sind wir danach zu ihm nach Hause gegangen und haben noch ein bisschen abgehangen. Und der war, glaube ich, schon über 40. Also die Situation hätte mir richtig merkwürdig vorkommen müssen. Aber meine Warnglocken sind nicht angegangen. Nee, ich war 16. 16 war ich, weil ich habe ein Bier getrunken. Und das weiß ich, dass wir es im Lokal gemacht hätten. Der hätte mich jetzt... Wahrscheinlich hätte er versucht, auch mich abzufüllen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann bei ihm zu Hause und dann meinte er so, du, ich mache gerade einen Massagekurs mit meiner Frau, darf ich mal einen Fuß von dir massieren? Und irgendwie kam mir das krass merkwürdig vor. Und selbst in der Situation dachte ich so, irgendwie ist ja auch nichts dabei. Und ich dachte so, ja, mit Socken, warum nicht? Und ich habe mich dann so auf die Couch gelegt und im nächsten Moment spüre ich, wie er so mit seinen Zehen meinen Socken auszieht. Und ich dachte mir, what the fuck? Und ich bin halt aufgesprungen in dem Moment. Ich dachte noch, ob ich das Aquarium, weil da gab es ein riesen Aquarium zertrümmer, so als maximalen Schaden, den ich anrichten konnte. Und dann habe ich die ganzen kleinen Fischchen rausploppen sehen und dachte, die können jetzt auch nichts dafür. Habe meine Schuhe angezogen. Ich glaube, der Socken, den habe ich da gelassen. Mit dem hat er wahrscheinlich noch ordentlich Ejakulationsspiele betrieben.
Oh ja.
Immer wieder reingewichst.
Den hat er heute noch an, unter seiner Unterhose. Der wird immer drüber gestülpt.
Das war auch so ein Typ, der ins Schwitzen gerät, wenn er masturbiert. Das war der Fleischer. In einem ziemlich ähnlichen körperlichen Gewand. Und bin dann raus und hab zu meinem Kumpel gesagt, was bist du mit so einem Vollwichser befreundet?
Und dann hat er gesagt, du, der gibt unglaublich gute Fußmassagen.
Und er meinte, er hat das bei ihm noch nie gemacht und er hat schon bei ihm übernachtet. Und da sind mir danach so Visionen gekommen, ob der mir einen Knockout irgendwann mal reingemacht hat an einem bestimmten Teil des Nachmittags, dass ich mir überhaupt die Füße massieren lassen habe. Aber der Punkt der Geschichte, Manni, ist, dass ich selbst da über eine Grenze von mir gegangen bin, nämlich, dass ich ihm überhaupt gewehrt habe, mir die Füße zu massieren, obwohl eine Stimme mir gesagt hat, da habe ich gar keinen Bock drauf, das finde ich eklig. Und dieser Teil in mir hat sich super krass geschämt. Ganz, ganz viele Jahre. Und
der wird sich auch bei ihm schämen.
Und der wird sich auch bei deinem 2-Meter-Mann schämen.
Die Lösung des Problems wird sein, dass du vielleicht den Thai-Mann mal einlädst und den Überraschungsbesuch machen lässt für euch zu Hause.
Entspannung.
Ich habe immer mitgebracht.
Ja, vielleicht ist das die Lösung, diesen Dreier zu zelebrieren. Ja, also klar werden mit sich selbst und da auch eine Akzeptanz für sich selbst zu empfinden. Und es ist immer nur so ein großes Thema, wie man selbst draus macht. Ein anderer Kumpel von mir hat sich bei einer Whirlpool-Party einfach mal einblasen lassen von einem Kumpel, weil er sagt, er wollte das mal ausprobieren, der andere wollte es auch mal ausprobieren. Und am Ende haben die am Beckenrand gesessen, sich einen Blowy gegeben.
Und gegenseitig?
Nur der eine dem anderen. Und festgestellt, es ist am Ende eine Fleischpeitsche zwischen zwei Lippen, die sich ein bisschen straffer machen.
Und seitdem sind sie beide Friends with Benefits.
Genau. Nee, und die haben es danach wieder bleiben lassen. Es ist eine mega skurrile Geschichte.
Ja, aber es ist auch eine Geschichte, die du dann nicht einfach mal im Freundeskreis erzählen kannst. Hey, du.
Ja? Ja, wenn du selbst damit klar bist und sagst, ey, für mich war das einfach mal ausprobieren, ja, war nichts dabei, peng. Hat mich jetzt auch nicht bewegt, die Story. Ich dachte mir am Anfang so, was? Aber wenn es dir total unangenehm ist und denkst so, ja, und dann haben wir das ausprobiert und es war,
ja.
Dann wirkt es auch, die anderen spiegeln dich natürlich.
Natürlich. Also es entsteht eine Fremdscham dadurch, dass derjenige, der es erzählt, sich selber nicht wohlfühlt mit der Story. Und dann entsteht natürlich ein ganz komisches Gefühl für alle. Also
ja, liebe Manni, einen straffen Lachs wünschen wir dir.
Den hat sie ja.
Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr an uns herantragen möchtet, in Form von E-Mails, könnt ihr das tun. Bei Instagram ist es schwieriger für uns, das zu lesen. Da sind wir zwar auch, aber lieber per E-Mail an beste@bestefreundinnen.de. Und in diesem Sinne, lasst euch mal wieder massieren und tut euch was Gutes, entspannt euch, egal wo ihr gerade seid.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.